Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Kolonien sind letztendlich, oder sie wie Clans, oder wie Dorfgemeinschaften, oder sie halt im kleinen Maßstab vielleicht auch Städte, wo auf kleinem Raum sehr viel ihresgleichen zusammenkommen und sehr nach aufeinander sind. Und das haben sie natürlich auch sehr viel Austausch. Also wie wir in der Stadt ja auch haben. Genau das Gleiche bei den Saatkrähen. Sie sind auch lautstark durch das, sie sind kommunikativ. Sie tun wahrscheinlich einander auch verpetzen, sie tun einander beklauen, dass es nicht verteidigt wird. Es geht recht schnell, wenn ein Bärli nicht funktioniert, wenn ein Bärli nicht gut kooperiert, zusammen Männchen und Weibli, dann kann es recht schnell gehen, dass das Nest abgebaut wird oder einfach geklaut wird von den Nachbarn.
Es ist einer der ersten warmen Frühlingstage, wo ich mich auf den Weg mache ins enge Rietquartier von Bern. Dabei komme ich auch an einer Krähenkolonie vorbei. Ich kenne den Ort gut, weil ich ganz in der Nähe wohne. Aber um diese Zeit vom Tag ist es noch ganz ruhig dort. Ich laufe durch lauschige Gässle von der Altstadt und über Kreuzungen mit einem Haufen Verkehr. Dann eben am 4. fährt der Obigverkehr an. Es ist laut in einer Stadt, manchmal einfach zu laut. Da mag es der Lärm von den Krähen in den Bäumen fast nicht mehr verleiden. Aber auf meinem Spaziergang Richtung Interview mit dem Toni Fankhauser, einem Spezialist für Saatkrähen, denke ich mir auch, ehrlich, der Lärm in der Stadt kommt vor allem vom Verkehr und von den Baustellen. Wir haben an diesem Nachmittag ein spannendes Gespräch über die Krähen und die Frage gegen den Schluss dann auch, was man machen kann, damit man die Vögel besser verstehen. Aber zuerst habe ich gerade einmal am Anfang gefragt, Hand aufs Herz.
Haben Sie im Hinterhof irgendwelche Saatkrähen oder Rabenvögel?
Im Hinterhof nicht, nein. Aber wenn ihr zu Fuss gekommen vom Henker Bündli, wenn ihr oben angekommen seid, auf der Höhe vom Bierhübeli, hat er rechts zwei alte Platanen und dort hat er sicher gemerkt, dass es dort Saatkrähen drauf hat. Das ist eine kleine Kolonie, die dort ist. Und schon hier im Quartier, die Rabenkrähen ist um, ja, also die normale Krähen, Rabenkrähen, die ist einfach territorial, die sieht man und hört man viel weniger. Und die Saatkrähen sind halt auffällig. Es kommen beide Arten vor. Da.
In der Städte der Schweiz sind die beiden Typen am häufigsten?
Die Rabenkrähen ist sicher in sämtlichen Städten und ist über das ganze Land verteilt, von Genf bis auf Romanshorn. Die Saatkrähen ist nicht ganz gleich, aber da kommen wir noch drauf. Die Rabenkrähen, die normale Krähen, ist in der Stadt und auf dem Land eben beides und geht hier in Berge rein, bis meist nicht wie hoch rauf.
Wie würde man die unterscheiden? Wenn man jetzt ein normaler Bürger ist und nicht wirklich draus kommt, aber dann das will man mal achten. Mhm. An was würde man es jetzt relativ schnell sehen?
Das Auffälligste ist, wenn man sie aus Nachdistanz sieht, oder wenn man, sagen wir, zu ausgestopfte hätte, wo man nachschauen kann, dann ist die Saatkrähe, der Schnabel, der Ansatz vom Schnabel, die Schnabelbasis, ist grau bis weiss. Und das zieht sich recht weit vorne beim Schnabel. Und das sieht man auf 5 Meter, auf 10 Meter gut. Und wenn man sie nicht gut kennt, dann sieht man sie auf 50 Meter. Und sie haben einen ganz geraden Schnabel, die Saatkrähe. Der von der Abkrähe ist leicht gebogen. Und die Saatkrähe hat das Grösse ist ungefähr gleich bei beiden. Das Gefieder von der Saatkrähe ist eher so purpurfarbig, violett-purpurfarbig. Die Saatkrähe eher schwarz-glänzig, vielleicht mit einem Blaustich drinnen. So. Im Flug ist die Saatkrähe deutlich eleganter, wendiger, hat längere, schnellere Flügel, ist ein Teilzieher, der längere Strecken kann fliegen kann. Das macht Rabenkrähe, also kann längere Strecken fliegen, aber macht sie eigentlich fast nicht. Und das wirkt die Rabenkrähe ein bisschen runder, ein bisschen plumper, ein bisschen schwerfälliger.
Und Sie haben vorhin schon ein Stichwort gesagt, das ist mir jetzt als Laien auch schon aufgefallen. Und weil es an der Mauer ist, wo es Platanen hat, also dort, wo ich am liebsten raufkomme, vom Bärengraben aufwärts, dort hat es natürlich einen Haufen Raben. Und ich hocke gerne auf diesen Platanen. Und ich habe mir das mal überlegt, mit was hängt das zusammen? Und habe mich gefragt, vielleicht ist das Platanen Holz ein bisschen stabiler, ein bisschen fester, schwingt weniger. Das war mal meine Laieninterpretation.
Ja, das ist eine interessante Frage. Es ist eine interessante Überlegung, was es kann sein. Es ist auffällig. Also hier in Stadt Bern hat es, ich würde sagen, 90% von denen, die brüten hier, die Nester bauen, sind auf den Platanen. Warum ist das so? Wahrscheinlich ist Platanen, also die sind ja hier alle gesetzt worden und viele von diesen Alleen sind zur Zeit von Napoleon, als er hier war, sind die gepflanzt worden. Ich glaube, ähnlich wie in Basel. Wobei, ist er dort wirklich auch gewesen? Ich weiß es gar nicht
mehr. Wir haben immer noch so einen bösen Spruch, die Franzosen mit der geilen Hose, mit der geilen Finke, pfui, die stinkt. Aha. Das ist sehr wahrscheinlich wirklich bei Napoleon, als er durchgezogen ist.
Schlechte Erinnerung, genau. Ja. Ja. Eben die Alleen mit den Platanen. Also es sind mächtige Bäume, es sind grosse Bäume, die Platanen, grosse Kronen. Wir haben das Gefühl, also wir, einfach so ein bisschen die, was ich mit diesen Sachen ja beschäftigt habe, das Gefühl, es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass sie die Astgabelungen relativ einen spitzen Winkel haben, wo sie ideal können Nester drin bauen. Und wenn so eine Dreierastgabel ist, die recht gut steht, können sie dort am besten Nist nehmen wir an. Eichen zum Beispiel hat viel flachere Äste, Buchen hat eigentlich eher flache Äste. Es gibt so, es gibt auch Eichenbruten, es gibt Buchenbruten, es gibt sogar Tannen- und Föhrenbruten, aber die sind einfach viel, viel, viel seltener. Platanen schlägt spät aus, also sie macht einen späten Blattaustrieb, sie tut spät Fruchten im Frühling und das dürfte beides auch vorteilhaft sein für die Sackreihe.
Das kann ich mir doch eigentlich ganz gut vorstellen, oder? Sie haben relativ lange Zeit, um ihr Nest zu bauen. Sie haben einen schönen Ausblick da oben. Ich finde, sie sind ja die aufmerksamen, die Vögel. Die schauen immer ganz genau. Ja. Ich finde, sie sind die Spättruppen vom Vögel, vom Vogelreich. Und da sieht man vielleicht auch gut von da oben.
Ich denke es schon, ja. Die haben einen guten Überblick, eine gute Übersicht. Es ist ja auch zum Beispiel interessant, dass mittlerweile haben wir in Bern auch etwa 45 Standorte, die sie brüten. Und die kennen die Standorte alle auch untereinander. Von Einzelnen sieht man ganz sicher in die nächste Kolonie überall, wenn die 200, 300, 400 Meter entfernt ist. Oder man sieht, da muss man abfliegen. Und die kommen das schon mit über. Die wissen ziemlich gut, was hier läuft. Und nicht nur in der Stadt, auch bis weit um aufs Land. Ja.
Aber ich glaube, das ist das, was mich so gewundrig gemacht hat auf die Saatkreie. Wenn ich um Dämmerungszeit herum unterwegs bin, ich laufe zu Fuß zur Arbeit, dann ziehen die einfach über mir Richtung Bergmoos, also in die Richtung. Und es sind ganz viele. Und sie schließen sich immer noch mehr an, von allen Seiten. Und dann haben wir immer das Gefühl, sie rufen sich gegenseitig noch zu, ich komme auch noch.
Ja, ja, ja.
Und es ist einfach so ein eindrücklicher Zug von Vögeln, der einfach kurz oben durchfliegt und dann entsprechend kreit. Und wenn ich in der Abenddämmerung wieder zurückläuft, dann kommen sie wieder heim. Mhm. Es scheint so, als seien sie den ganzen Tag da draußen.
Ja, das ist ja so, ja. Also sicher einmal im Winter und wenn die Bruten vorbei sind. Die Sackreihe ist 1963 in der Schweiz aufgetaucht, wo sie zum ersten Mal brütet. Lustigerweise ist das auch mein Geburtsjahr, also Jahrgang. In der Orbebene, in der Nähe von Yverdon. Und das ist eine Ebene, eigentlich eine Flussebene, im sandigen Boden, wo sich eignet zum Stochern drin. Und die Sackreihe hat eben so eine lange, spitze Pinzette-Schnabel, wo sie gerne stochern, nach Nahrung stochern. Das Beltmoos hat gesagt, ziemlich genau gleich aus. Ein ehemaliger Fluss, Aue, wie soll ich sagen, eine Ebene, die tief gelegen ist oder der Grundwasserpegel hoch ist. Das heisst, Bodenlebewesen, die sich nicht so stark zurückziehen. Und sie bis in den bodennahen Schichten auch Würmer zum Beispiel. Und das kommt die Sackreihe relativ leicht auch lang dran, auch wenn es ein bisschen abtrocknet, wenn die Beise geht, so wie jetzt. So. Die sich die Bodenlebewesen weniger zurück und die Sackreihe kommt da dran. Ja, das Beltmoos ist, glaube ich, immer noch das Hauptnahrungsgebiet von Sackreihe. Warum brüten sie denn nicht dort? Warum brüten sie nicht im Beltmoos? Oder warum brüten sie nicht in den Eichen, die entlang verrahren sind? Der Ties ging ja auch, hat sie alles viel näher. Sie kommen aufs Zentrum, wo sie sich ernähren können. Warum sind sie nicht dort? Man denkt, dass es eine Flucht ist in die Stadt. Und zwar hat man eigentlich schon lange in den 50er, 60er, also 1950er, 1960er, 1970er Jahren, wo es noch regelmässig kalte Winter hat gegeben, mit der längeren geschlossenen Schneedecke, hat man beobachtet, dass sie zum Beispiel in der Schweiz zuerst in die Stadt Basel reingekommen sind. Weil wirklich die Nahrung, die Quellen am Versiegen waren, weil sie fast nicht mehr die Nahrung waren, sie sind in die Stadt reingekommen. Und haben dort irgendwelche Abfallköbel oder wo sie haben irgendetwas, Container oder Kompost oder so, sie sind dran gegangen. In Wien war das auch ganz auffällig gewesen. Schon lange, seit 50, 60, 70 Jahren, im Winter riesige Sackkrähenschwärme in der Stadt drin, die sich nähren, russische Krähen, ohne hier politisch zu werden, oder sagen wir, nordosteuropäische, Litauen und so, die haben dort im Raum Wien überwintert und sind in die Stadt rein, gerade Nahrung holen. Und haben wahrscheinlich irgendwann gemerkt, dass sie in der Stadt innen sicherer sind. Es wird nicht geschossen. Man kann nicht schiessen, man könnte schon, aber es ist gefährlich, weil es ist kein Kugelfang vorhanden. Also jede Kugel, die irgendwo raufgeht, die Stadt kommt irgendwo wieder ab und das ist gefährlich. Sie haben gemerkt, dass sie geschützter sind und haben wahrscheinlich so angebrüht in der Stadt. Und so hat sich eine Kultur oder eine Tradition entwickelt, wo sie gemerkt haben, wir sind sicher in der Stadt. Und das sieht eigentlich auch hier, zum Beispiel in Bern, sieht sehr danach aus, dass die Hypothese stimmt.
Hat man früher noch wirklich draussen auf dem Land auf Krähen geschossen? Also hat man die gejagt?
Ja.
Hat man die vertrieben? Oder haben die genervt, weil sie sozusagen irgendetwas von den Bauern zerstört haben?
Also sie tut sie ja Saatkrähen. Und man redet ihr nachher, dass sie Saat geht. Das heisst, wenn der Bauer Getreide oder meist tut säen, dass Krähen halt, weil sie auch schlau sind, zum Beispiel gebückt haben, dass die Maiskörnchen alle 7 cm im Boden sind. Und das hat sie sicher auch gemacht. Sie ist sicher auch eine Zeit gegangen, das hat sicher auch gegeben. Aber ganz viel daran ist üble Nachrede. Also ich beobachte Saatkrähen seit vielen Jahren. Ja, dass sie systematisch wäre eine Zeit gegangen. Oder vielleicht, wenn mal Engpass ist, oder wenn es wirklich nichts anderes rum hätte, vielleicht schon. Aber ich glaube nicht, dass der Name wirklich zutreffend ist für das.
Also sie gehen ja, wie Sie vorhin gesagt haben, eher auf die Wassertiere zu oder schnappen die aus oder ziehen die aus dem Boden raus, die eigentlich so mehr oder weniger noch lunken der Oberfläche sind.
Ja.
Würmli oder ich
weiß. Würmviel, also wie sagt man denn, die normalen...
Maden, Würmli.
Ja, also so Engerlinge, oder, wo man sie von Käfern zum Beispiel, Drahtwürmen, sagt man, fressen sie viel. Einfach die Wirbulosen, die Bodenwirbulosen, was da Asseln, 100'000 Füßler, was rum ist, oder, was so in den Bodenanschichten rum ist. Erdwürmen sicher auch viel, ja. Und jetzt habt ihr noch gefragt, wegen der Verfolgung. Ja, es ist natürlich über Jahrhunderte verfolgt worden, die Saatkrähen in Mitteleuropa. Sie ist auch gegessen, beziehungsweise die Eier und die Jungvögel sind gegessen worden über Jahrhunderte im Mittelalter. Ich habe auch noch einen Kollegen gehört, der gesagt hat, er sei in Schottland zu Besuch gewesen. Und dort hat man den Brauch noch gehabt, dass man Saatkrähen Nester ist ausnehmen, Eier und Jungvögel, und die zubereitet hat. Ich kann mich gar nicht besinnen, aber die haben gesagt, es sei gut gewesen oder nicht gut gewesen, ich weiß es noch nicht. Es ist massiv verfolgt worden. Völker, die verfolgt worden sind, oder so, hey, irgendwie müssen intelligent sein, dass sie überlebt haben. Und es könnte bei Saatkrähen etwas Ähnliches passiert sein. Also, die Intelligenten haben überlebt und dann läuft die Selektion in die Richtung. Wenn man noch ein schwarzes Gefieder hat, das schnell mal mit eben irgendwie einem toten Vogel oder einem Unglücksbringer oder so von Kirchen her vielleicht auch in Verbindung gebracht wird.
Als ich Toni Fankhauser so zuhöre, denke ich wieder über den grossen Krähenschwarm am Himmel nach. Wie man nicht weiss, was das bedeutet, ist das schon ein bisschen unheimlich. Aber eigentlich sind die Vögel, einmal sicher in der Brutzeit, fast ein bisschen wie Pendler. Sie sind genauso auf dem Weg zur Arbeit wie ich, Würmli sammeln für den Jungen. Und es kommt mir auch in den Sinn, dass ich sie nicht das ganze Jahr sehe, oben vorbeifliegen, denn als Mensch lebe ich in der Zeit der Nuren und orientiere mich nicht am Sonnenaufgang oder Untergang wie die Vögel. Ich wollte wissen, ob die Krähen Leittiere haben.
Ich glaube es nicht, nein. Aber sie sind höchst sozial und sie schauen sicher aufeinander und sie beobachten einander. Und sie sind von mir aus gesehen auch kommunikativ. Also ich denke, sie können austauschen, sie können sich gewisse Informationen geben. Weil die Laute sind vielfältig, wenn man nicht zulässt. Man sieht als Krähe natürlich auch am Abend, wenn man wieder einfliegt ins Tellhölzli, am Schlafplatz, sieht man natürlich schon, ist der Kollege vollgefressen oder ist nicht vollgefressen. Und wenn er vollgefressen ist, wenn man dort das 10. oder das 50. oder das 100. oder das 1000. Weise übernachtet, wenn man die anderen ein bisschen anschaut und schaut, wie sie zufrieden sind und wie es nicht geht, dann hängt man sich schon am nächsten Morgen natürlich dran, oder? Wenn man merkt, einer hat viel Futter im Bauch.
Dann hängt man sich... Mine
gefunden. Also. Genau. Der hat irgendwo Mine gefunden, dann hängt man sich dran. Und auch wenn er es nicht will, sagen oder austauschen, dann hängt man sich dran. Und ja, sie pendeln. Neues Gebiet sind außerhalb der Stadt bis 10, 11, 12 Kilometer weit weg von der Stadt. Also das Beltmoos, haben wir vorhin gesagt, ist ein Hauptnahrungsgebiet. Sie gehen weit ins Gürbetal auf, fast bis Mitte Gürbetal, Konari holen. Ja, sie pendeln. Sie gehen morgen zur Stadt aus, am Abend kommen sie zurück. Bis zur Brutzeit. Von denen, was sie Nester haben und Gelege und Jungvögel, pendeln sie den ganzen Tag. Ich weiß nicht, wie lange ist 20, 30, 40 Mal, oder? Mit Nahrung. Und dann tun sie stochern, im Nahrungsgebiet, die Nahrung sammeln, sie haben Kehlsack, sieht man auch mit dem Feldstecher, wie beim, heissen die Pelikan, fast, nicht ganz so auslatten. Aber die füllen den Kehlsack und fliegen zurück. Und wenn sie vielleicht so 50 Meter an die Nester herkommen, dann fängt das Weibchen an zu kreischen, fängt an zu betteln, und, also, die kennen einander auch im Flug. Bis sicher 50 Meter weg, vielleicht weiter, fährt auf ein Bettchen und dann fliegt das Männchen her. Meistens ist es dann am Anfang ist das Männchen, das füttert, das geht Nahrung holen und tut füttern. Und von dann an sind sie dann wirklich eigentlich nonstop vom Tagesanbruch, vom Hellwerden bis zum Eindunkel, sind sie nonstop unterwegs.
Hat man eine Schätzung, also Sie haben vorhin gesagt, dort zu Bern, oder vielleicht auch in anderen Städten gibt es bis zu 30 oder 40 Brutplätze, wo, also kleinere Kolonien sind das eigentlich. Mhm. Wie viele Kinder oder wie viele Junge haben die? Und wie viel gibt es da eine Gesamtzahl, was man denkt, wie viel es hat in, sagen wir jetzt, Bern oder in Basel?
Ja, es gibt, bis vor kurzem hat man sogar eine Gesamtzahl gehabt von der Schweiz, die von Brutten zusammengestellt hat. Ich müsste schnell nachschauen, aber ich glaube, in Grössenordnung haben wir im Moment in Bern etwa 1200 Brutpaare. Also sprich, etwa 1200 Nester, wo drinnen Junge aufgezogen werden. Das sind mal 2400 Alpvögel. Das ist schon relativ eine grosse Zahl. Basel ist, glaube ich, in einer ähnlichen Grössenordnung. Vielleicht ein bisschen kleiner, vielleicht ein bisschen grösser, ich weiß es nicht genau. Das ist eine grosse Zahl. Wegen dem Nachwuchs, Fortpflanzung, dann, als ich Diplomarbeit gemacht habe an der Uni Bern, dann haben sie in diesem Frühling haben sie eine gute Nachwuchsrate gehabt. Dann haben wir pro Nest sind 3 bis 4 Junge sind dort ausgeflogen. Meistens auf ein Vierergelege. Also 4 Eier werden gelegt und es sind im Schnitt zwischen 3 und 4 ausgeflogen. Das war wirklich sicher auch ein gutes Jahr gewesen. Wenn man Bestandsentwicklung anschaut, in Bern zum Beispiel, dann sieht man ja, über die letzten Jahrzehnte, seit den 80er Jahren, als sie hier sind, hat man fast exponentielles Wachstum. Also von Jahr zu Jahr sehr starke Zunahme. Wir haben immer gesagt, wenn exponentielles Wachstum stattfindet, müsste eigentlich die Kurve irgendwann schon geglättet werden, und sie müsste sigmoid, also wie ein S, wieder auslaufen. Weil draussen in den Nahrungsgebieten, die Nahrung ist limitierender Faktor. Und sie fliegen nicht 50 Kilometer weg in Seeland hinterher, gehen Nahrung holen und wieder zurück. Irgendwo ist der Deckel nicht erreicht und dann müsste es eigentlich abflachen. Das ist noch nicht wirklich ersichtlich hier. Manchmal hat man das Gefühl, es kommt so, aber nein, dann doch wieder nicht. Hier in Bern wird wieder gezählt in diesem Jahr, im 22. flächendeckend, weil es uns oder Stadtgrün oder Fachstelle Naturschutz von Stadtgrün Wunder nimmt, wo brüten sie überall, wie viel wird es insgesamt, wo es natürlich auch Schwierigkeiten gibt und Reklamationen und Klagen.
Genau, über das reden wir jetzt gerade noch. Aber ich habe noch kurz eine Frage, hat die Krähe denn auch natürliche Finden? Also sie sind ja auch noch relativ gut im Abwehren von Greifvögeln, dunkt es mir.
Ja, weil sie halt eben sozial gut organisiert. Sie sind wirklich Teamplayer. Und ich habe zum Beispiel vor Jahren, als ich mal bei Bolligen in den Feldern eine Sackreihe zugeschaut, da sieht man immer, wenn ein grösserer Schwarm, wenn 50, 100 Vögel oder 200 Vögel irgendwo auf einem guten Feld sind, wo es Nahrung hat, Maiskörner oder so etwas rum ist, wo der Bau nicht abgeändert hat oder die Körper, die sie bleiben liegen, da gibt es rechte Ansammlungen. Und dort hat es viel gehabt. Und dort, wenn man gut schaut, sieht man, es hat einzelne Wächter rum oder Wächterinnen. Vielleicht auch zwei, drei, vier Vögel, die immer auf Show halten. Als ich dort am Zuschauen war, fliegt auf das Mal etwa in 10 Meter Höhe ein Wanderfalk quer über den Schwarm ein. Und die Wächter haben das nicht gesehen oder zu spät gesehen, die haben nicht gewarnt. Und die Wirkung, die das hatte, war wirklich, wie eine Bombe eingeschlagen hat. Die Vögel, das hat Panik gegeben. Der ganze Schwarm ist aufgeflogen, wirklich alle haben gekreit, Panik, es war wirklich, es war Wahnsinn gewesen. Die haben versagt, die Wächter haben gehennet dann. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Sie schauen zueinander. Und sie sind wirklich.
Und würde sonst eigentlich das dritte oder das vierte auf den Turmfalken oder an den Wanderfalken los, oder?
Vielleicht sogar. Das kann sein, ja, wenn sie im Verband sind. Mal sein. Aber der Wanderfalk ist. Also, es ist jetzt nicht. Kreien ist jetzt sicher nicht ein Haupttyp von einem Wanderfalk. Das sind meistens Tauben oder kleinere Vögel. Aber er könnte natürlich auch schon im Sturzflug kann er sie verrupfen, kann er sie verhudeln, das wird, aber macht er nicht unbedingt. Finden, der Habicht im Wald, das ist eher ein Waldvogel, kommt auch am Rand von der Siedlung, kommt auch zum Teil in die Stadt hinein. Von dem haben sie sicher Respekt. Wenn sie im Verband sind, wahrscheinlich weniger, weil das ist im Überlegen, aber so einzelne, das könnte brenzlig werden. Waldkutz eventuell, aber Waldkutz ist halt mehr eingenistet auf die Nacht, jagt die Nacht, hat sich vielleicht da und dort auch mal spezialisiert, in Yverdon oder so in die Stadt reinzufliegen und dort schnell mal ein paar Jungvögel aus den Nestern rauszuholen, könnte man schon vorstellen.
Und wenn wir jetzt eben doch richtig Menschen umschwenken, oder? Ja. Es gibt wie so zwei. Also es gibt erst einmal eine Gruppe von Leuten, die Krähen toll finden.
Ja.
Zu denen gehöre ich jetzt auch, oder? Dann gibt es auch eine Gruppe von Leuten, die sie finden, das sind also die unmöglichsten Vögel. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil sie einfach nicht schön sind. Ich habe gestaunt, als ich in meinem kleinen Vogelalmanach gesehen habe, dass Krähen so zu den Singvögeln gehören, weil sie tönen ja nicht besonders irgendwie berauschend, oder? Also, das kann einem ja ein bisschen nerven, das K, oder, was sie da machen, das ist schon ein bisschen penetrant. Und sie machen es vor allem permanent, also sie sind immer dran, irgendwie etwas zu melden, oder vielleicht sind auch unterschiedliche Vögel, die es machen. Aber es gibt also Leute, die wirklich das Geräusch stört, es gibt Leute, die sich darüber stören, wie sie eigentlich die Vögel in Anführungszeichen grusig finden. Ich habe mich ja gefragt, ob sie auch unterdessen wirklich nerven, weil sie auf die Abfallsäcke losgehen. Was denken Sie aus Ihrer Erfahrung, warum mögen gewisse Leute die Krähen nicht besonders?
Ich weiß nicht genau, wie ich reagieren würde, wenn wir hier beim Schulhaus haben wir auch eine kleine Platane, also wir haben einen Spielplatz, wo es ein paar Platanen hat. Und ich denke, wenn ich aber die Platanen so anschaue, frage ich mich, wie lange geht es sich noch, bis dort mal drinnen brüten. Ich weiß nicht genau, ob ich Freude habe. Doch, ich hätte schon Freude. Durch den Tag hätte ich sicher Freude, wenn ich sie so nachher beobachte und sehe. Ob ich am frühen Morgen, wenn ich mal ausschlafe, auch Freude hätte, weiss ich nicht so. Und am Abend würde es mich, glaube ich, auch wieder weniger stören. Aber wenn sie eh natürlich am Morgen wecken, und das ist zum Teil schon der Fall, hier im Nordquartier, wo sie so nach bei den Blöcken sind, wenn sie eben ein Stück vom Schlaf rauben, dann kann ich verstehen, dann kann ich nachvollziehen, dass es nervt. Allerdings muss man sagen, also es sieht auch danach aus, dass sie Strassenzüge bevorzugen, wo nicht einfach nur der Napoleon seine Platane hat aufgestellt, sondern wo auch Einfalls- und Ausfallsstrassen sind vor der Stadt, also wo es viel Verkehr hat. Sprich Auto, Lastwagen und Bussen, wo es laut ist. Sie scheinen irgendwie auch die Nähe von lauten Strassen zu suchen, weil das natürlich ihr Gekrächzen irgendwie auch übertönt, überdeckt. Und es ist noch lustig. Wir haben in Bern eigentlich die meisten Klagen, die bei Stadtgrün eingehen, sind aus Quartieren, die es Blöcke hat, wo es eher ein bisschen billigere Wohnungen hat und wo nach von Strassen liegen. Also wo vielleicht einfach, wie soll ich sagen, Lärm kann ja wirklich zu Stress führen, oder? Weil schon der Strassenlärm allein ein gewisser Stress ist für die Anwohner. Und dann kommen noch Kreie dazu. Also es sind nicht die Quartiere, wo die teuren Wohnungen sind oder die Häuser von reichen Leuten sind, sind eher halt ein bisschen, so gesehen ist es irgendwie auch, es ist ein bisschen eine soziale Frage, das Ganze, oder? Wo ich volles Verständnis habe dafür. Und da kommt das eigentlich noch dazu. Es hat damit zu tun, wenn man auf, wie soll ich sagen, auf Phänomen reagiert, oder? Also, die sagen ja, es ist ein Singvogel, obwohl sein Gesang vielleicht an einem kleinen Ort ist und das Krächzen, ja, das ist auf erster Anhieb schon monoton, aber wenn man dem ein bisschen besser zulässt, ein bisschen länger zulässt, dann merkt man natürlich schon, da hat so Melodien drin, da hat so verschiedene Laute drin, aber ich kann es ja nicht so gut nachmachen. Das Krächzen ist sehr ein heißes, ein dunkles Krächzen. Es ist ruhiger als das von Rabenkrähen. Es unterscheidet sich auch, also von der Rabenkrähen. Und es hat so gutturale Laute, so aus den Kehlen raus, oder es hat so Kjak-Laute, die ähnlich sind wie von Dohlen, Turndohlen, die übrigens auch nach bei Sackkrähen ist, draussen und beim Brüten. Ja, aber Gesang haben sie natürlich nie, oder? Die Attraktion bleibt weg. Sie sind nicht Amseln, wo man eigentlich als schön und angenehm findet, wenn sie einfach am Morgen weckt. Grusig, denke sie, würde ich nicht sagen. Also, wenn man wirklich mal einen Feldstecher oder das Fernrohr nimmt und dann ein bisschen zuschaut und irgendwie auch den Ausdruck vom Gesicht sieht oder die Wachheit von den Augen sieht. Ich habe mal eine Kleine gehabt, die ich zusammengelesen habe und heimgenommen habe und dann aufgefuttert habe. Wenn man dem kleinen Vogel zuschaut, was für eine Präsenz das der hat. Nicht irgendwie die Augsbrauen von einem Greifvogel. Das ist wirklich so ganz messerscharfe, hat er nicht, aber irgendwie die Wachheit ist genau die gleiche. Der ist voll präsent und das ist auch schön, oder? Wenn die da ein Nickhütchen, das blaue Hütchen auf- und abklappen und dann einfach so in die Welt raus schauen, das sind durchaus schöne, faszinierende Vögel.
Was ich interessant finde, ist, sie gehen in eine bescheidene Form von Interaktion mit den Menschen in der Stadt. Zum Beispiel schauen sie amix, ob sie es von mir Angst haben, davor rennen oder sie humpeln dann so lustig davon. Oder ob sie finden, ja, die kommt mir jetzt nicht nach. Und dann schauen sie einem sehr, sehr genau an, wie sie gerade vorher gesagt haben. Sie haben dann, für mich wirken sie ein bisschen skeptisch, so im Sinne von, was machst du jetzt denn gerade? Also beobachtend skeptisch. Aber gleichzeitig, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was sie sagen, sehr wach. Ich habe einmal eine Aufnahme gemacht mit einer Tierschützerin im Teil Hölzli und da sind wir unter Kreiennestern gesessen. Und dann hat die Tierschützerin dann auch aber wirklich gesagt, dass sie eigentlich die Raben wahnsinnig gern hat. Sie hat nicht Kreien, sie hat die Raben gesagt. Und dann sitzt eine vor uns an und läuft im Halbkreis um uns herum und schaut immer mit dem einen Auge ganz genau, was wir da machen. Und es ist so gesehen, wenn sie zugelost hat und merkt, dass wir über sie reden, das ist unwahrscheinlich, aber sie hat ganz genau angeschaut, was es die beiden Frauen auf diesem Bänkchen da zu tun haben, oder?
Also müssen sie einfach auch, oder? Ein Vogel, der über Jahrhunderte ist verfolgt worden, muss aufpassen. Sonst lebt er gefährlich. Und also gegenüber dem Mensch muss aufpassen, unbedingt. Weil er weiß ja nie. Aber es gibt schon noch zu sagen, also die Sackreihe sieht man wunderselten hier auf Schockgebiet am Boden. Es sind auch die allermeisten Fälle sind Rabenkreien, also die anderen Kreien. Die Sackreihe ist, ich würde sagen, vielleicht in den letzten 10, 12 Jahren habe ich gesehen, in einzelnen Orten in Stadt am Boden gesehen, wie zum Beispiel im Kasernenareal, wo eine grosse, wie eine Parklandschaft ist, Grünfläche, Rasen, gross und übersichtlich. Es hat dort auch Leute mit den Hunden und so, aber sonst sieht man sie auf Stadtgebiet nicht am Boden, auf den Hausdächern schon, aber nicht am Boden. Und der mit den Abfallsäcken, das, glaube ich, geht nicht auf das Konto der Saatkrähen. Rabenkrähen möglicherweise Meistens ist es wahrscheinlich der Fuchs, der sie aufmacht. Marter ist nicht so recht, aber ja, Fuchs wahrscheinlich in den meisten Fällen. Und dann, wenn es natürlich aufgerubbt ist und Sachen rumlegen, dann gehen sicher auch die Rabenkrähen dran. Aber die Saat, glaube ich nicht, viel zu gefährlich. In den Strassenschluchten innen mit den Häusern, das ist zu wenig übersichtlich, das ist zu brenzlig.
Die Unterscheidung wird immer merken. Ich glaube, ich habe wirklich nie weisse Nebel gesehen bei denen am Boden, wenn ich mir das richtig überlege. Bei denen auch gedacht habe, als ich in der letzten Zeit wirklich also sehr stark aufgerissene Kübelsäcke gesehen und sogar drüber gezogen über die Fahrbahn von einem kleinen Strössli, das kann unmöglich ein Vogel gewesen sein. Das muss entweder ein Fuchs oder ein Dachs gewesen sein. Das ja. Ist meine Vermutung. Also sehr wahrscheinlich tut man dort manchmal dann auch diesen Vögeln etwas anhängen, wo eigentlich nicht auf ihr Konto geht.
Das glaube ich schon, ja. Das glaube ich auch. Ja.
Also die Spannungsfelder zwischen Mensch und jetzt in diesem Fall Saatkrähen oder Rabenkrähen haben mit der Konkurrenz und dem Lebensraum zu tun, in Anführungszeichen. Oder? Wir wollen gerne, dass er ruhig ist. Sie wollen gerne ihren Frieden haben auf diesen Platanen und können ihre Brut aufziehen in aller Ruhe. Weil sie oben sind, sind sie nicht in so einer unmittelbaren Konkurrenz um den Lebensraum, weil es vielleicht andere Tiere sind, oder? Also am Boden unten. Aber sie, wie sie gesagt haben, sie können nerven, oder weil sie sehr aktiv sind in ihrem Kommunikationsverhalten. Das ist jetzt einmal ganz neutral ausgedrückt.
Ja.
Was könnte man machen, um die Beziehung zu entspannen zwischen Krähen, Skeptiker oder vielleicht sogar Hasser und Hasserinnen und Krähen?
Man beschäftigt sich schon lange damit, also von gewissen Brutorten abzuhalten oder zu verschieben oder zu vertreiben. Das ist, da können wir vielleicht später noch mehr sagen dazu. Also wenn man die Beziehung entspannen will, dann glaube ich, geht es fast nur über Information und Sensibilisierung. Also dass man versucht, den Leuten auch mit Merkblätter oder mit Führung oder so einfach die Interessantheit zu zeigen, die hier vor ihrer Haustür passiert, im Sinn von, was die Vogelwelt hier zeigt, kann genauso spannend sein, wie die jetzt kennen auf der Safari. Also, wir probieren einfach so ein bisschen aufzuklären und Augen zu öffnen für das, oder? Und, ja, und alles, was man kennt oder ein bisschen besser versteht, tut man dann anders einordnen. Ich glaube, das ist mal etwas für die Beziehung zu entspannen. Teilen Orte stören sie ganz klar. Sagen wir, bei einem Kindergarten, wo Kinder lange Pausen machen und zu 9 essen und es hat zum Beispiel oben dran eine Brutkolonie, ich glaube, das ist nicht so ideal. Oder sagen wir, bei einem Spitalzufahrt Aarau hat es mal einen Baum, Enzbaum direkt vor dem Spital gegeben, ist vielleicht schon nicht so optimal. Auch einfach wegen Kot und Krankheitsübertragung und Federli, die rumfliegen und so ist auch nicht so ideal. Und dort hat man dann Massnahmen ausprobiert, für dass man sie an diesen Orten weghauen konnte. Da war man sehr erfinderisch gewesen. Das ist gegangen von irgendwelchen Laserstrahlen, über Bäume zurückschneiden, über Kunststoffkegeln auf Nester aufzutun, vor der Brutzeit, wo die Zahnkrähe aber dann einfach drunter geschlüpft ist und dann quasi einen Regenschirm auf dem Nest oben. Oder wir haben hier jetzt vielleicht nochmal flache Plexiglas direkt auf die Nester da, der einfach die Sachen hat wieder oben drauf gebaut, hat einfach eine nächste Schicht oben drauf gebaut. Was haben wir nicht alles gemacht? Wir haben geschossen, die Feuerwehr hat eigentlich fast überall, wo die Sachen auftaucht sind, neu auftaucht sind, ist die Feuerwehr einmarschiert mit ihren Schläuchen und mit Wasserdruck und hat die Nester weggeputzt und die Feuerwehrmann hat eine Freude gehabt und es ist einfach 2 Tage gegangen oder vielleicht nicht einmal. Vielleicht ist es nur 8 Stunden gegangen und hat es wieder neue Nester gehabt. Sehr schnell, um wieder ein neues Nest zu bauen. Man hat dort, was ist gegangen, mit Drohnen fliegen und Falken schreien. Wir haben hier in Bern mal einen Falkner eingeflogen. Der hat seine Wüstenbussarten oder so fliegen. Und das hat ein bisschen Tumult verursacht. Aber es ist halt aufwendig. Der Mann muss irgendwie alltag einmal, zweimal seinen Falken fliegen. Und der hat auch einen Stundenansatz. Muss ich das leisten. Und. Was auch das Einzige ist, was funktioniert, wo man hier in Bern noch gute Erfahrungen gemacht hat, ist ein Kunststoffbau. Der ist etwa 50 cm hoch. hat Flügel, die man leicht, die sich leicht bewegen lassen, und hat ein Schnürli, das fast bis zum Boden geht. Und wenn es Reklamationen gibt von den Anwohnern, dann tut die Stadt Grün Bern so einen Kunststoff-Uhu spenden, eine Freisaison, der wird aufmontiert und muss aber von den Anwohnern selbst betrieben werden, also bewegt werden. Zu unterschiedlichen Tageszeiten, am frühen Morgen, am späten Abend, immer wieder klein, sodass es einem natürlichen Uhu möglichst ähnlich kommt. Und mit dem machen wir gute Erfahrungen. Wenn man einen oder zwei oder drei Uhu so in eine Allee reinhängt, dann kann man einen rechten Teil von der Allee, wenn man es rechtzeitig macht und wenn man ihn gut bewegt, kann man, ist frei von Ästen. Ja, ich habe vergessen zu sagen, das ist natürlich vielleicht der grösste Find, der Uhu. Der Uhu ist einfach nicht um in der Stadt, aber der ist natürlich so gross, der schlägt Krähen, ja. Und der kommt hier in der Schweiz oder im Raum Bern, kommt der in der Sense, im Sensengraben oben vor, in der Schlucht dort, Schwarzwassergraben, hat das Uhu brüten. Und gesamtschweizerisch zeigt der Uhu Ausbreitungstendenz, kommt näher, kommt mehr ins Mittelland rein, vom Jura her, von den Alpen her. In Burgdorf zum Beispiel hat es jetzt neue Uhu-Bruten an diesen Flügen, gibt es noch früher, wo immer früher Wanderfalk gebrütet hat. Dort ist der Uhu jetzt reingekommen, der Wanderfalk Konkurrenz macht. Und ich denke, hier über die Bern hat es noch nicht so gehört von der Ornithologe, aber früher oder später wird der Uhu auch näher in die Stadt kommen. Andere Orte habe ich es gehört. Iverdon zum Beispiel merken wir, dass der Uhu näher kommt oder in die Stadt hineingeht, gehen jagen. Und bei all diesen Massnahmen, warum hängen wir einen künstlichen Uhu auf? Wieso tun wir nicht Uhu-Nester irgendwo platzieren, da in der Stadt, dass er kann brüten? Vogelarten Sempach hat dort abgewunken. Wir haben das mal im Sinn gehabt, als Massnahme zu testen. Und Sempach hat abgewunken, weil sie gefunden haben, wir verheizen die Vögel. Es hat überall Kabel von den Trolleybussen, von den Lampen und so weiter. Die Stadt ist echt verkabelt und es ist wahrscheinlich schon so. Die hätten eine kurze Lebenstour mit da innen zu jagen. Das ist viel zu gefährlich für die.
Man nimmt immer Wunder, wie Menschen zu ihren Leidenschaften kommen. Bei Biologen ist es häufiger so wie beim Toni Frankhauser. Er hat Biologie an der Uni Bern studiert und ist über einen Umweg zu einer Koryphäe auf dem Gebiet der Ornithologie gekommen, zum Professor Urs Glutz. Er hat damals gerade an einem mehrteiligen Band geschafft, heute ein Standardwerk über die Vögel in Mitteleuropa. Der genaue Name von diesem Buch findet ihr in meinen Shownotes. Der Toni Frankhauser hat mit seiner Diplomarbeit, heute würde man Masterarbeit sagen, können dazu beitragen, ganz direkt. Er ist zitiert worden in diesem Buch. Die Leidenschaft ist noch da, das hört man. Doch was macht er heute?
Aktuell verdiene ich mein Brot als Lehrer. Und natürlich dort auch in Schlieren, Gemeinde Könitz. Das ist am Rand von der Agglomeration. Und vom Schulzimmer aus habe ich direkt freien Ausblick auf das Landwirtschaftsgebiet nach der Agglomeration. Und dort hat es fast täglich hier Sackreihe. Und zwischendurch schauen wir auch ein bisschen.
Können Sie das Ihren Schülern
machen? Ja, ich probiere es schon, klar. Ja, ja. Auch andere Sachen. Ein Blümchen um die Haus herum und Frösche und Krotten und Sträucher, Bäume und so. Ja, natürlich. Das ist schon immer noch ganz, ganz wichtig für mich. Auch zu vermitteln.
Sie kennen jetzt wirklich Zartkrähen und auch Rabenkrähen und das ist wirklich wahnsinnig gut. Gibt es etwas Spezifisches, was Sie denken, das wegen dem fasziniert Sie das Tier so oder die Tiere so?
Ja, ja, schon. Die Rabenkrähen hat hier in der Stadt oder vom Land ein Territorium, das sie verteidigt, das sie Eindringlinge verjagt. Es hat eine bestimmte Grösse, kann eine Stadt kleiner sein, vom Land grösser. Jungvögel oder so werden vehement daraus vertrieben, haben keine Chance. Zackrei hat das nicht. Zackrei hat, wenn man so will, ganz, ganz wenig Eigentum. Eigentlich nur mehr ins Nest oder der Zirkel drum um das Nest tut sie verteidigen. Auch vehement. Aber sonst weder Nahrungsgebiet, also weder Lebensraum in den Nahrungsgebiet tut sie irgendwie andere Vögel abwehren, noch macht sie das auf dem Flug, noch macht sie das an den Schlafplätzen, einfach um das Nest tun. Nicht das fasziniert mich, aber dass sie natürlich einfach, weil sie Kolonienbildung. Kolonien sind letztendlich, oder sind wie Clans, oder wie Dorfgemeinschaften, oder sind halt im kleinen Maßstab vielleicht auch Städte, wo auf kleinem Raum sehr viel Seinesgleichen, ihresgleichen zusammenkommen und sehr nach aufeinander sind. Unter das haben sie natürlich auch sehr viel Austausch. Also wie wir in der Stadt ja auch haben. Es gibt Kultur, es gibt Austausch. Und dabei, das ist ja eigentlich auch eine, das ist ja auch das Spannende an der Stadt, oder? Das ist viel mehr als irgendwo in der Provinz aussen. Es gibt mehr Austausch, es gibt spannenden Austausch. Und das ist bei den Krähen eigentlich genau das Gleiche, bei den Saatkrähen. Sie sind auch lautstark durch das, sie sind kommunikativ. Sie tun wahrscheinlich einander auch verpetzen, sie tun einander beklauen. Das Nest nicht verteidigt wird, es geht recht schnell, wenn ein Bärli nicht funktioniert, wenn ein Bärli nicht gut kooperiert, zusammen Männli und Weibli, dann geht, kann es recht schnell gehen, dass das Nest abgebaut wird oder einfach geklaut wird von den Nachbarn. Sie sind laute Nachbarn, sie sind ein bisschen etwas Südländisches, ein bisschen etwas Italienisches. Sie sind, ich finde es auch recht temperamentvoll. In diesem ganzen Nistgeschehen, das finde ich auch sehr spannend. Was ich auch interessant finde, dass die Literatur sagt, dass sie sehr wahrscheinlich eine monogame Dauer-Ehe führen. Also ein Paar sich irgendwie in jungen Jahren, im zweiten, dritten Jahr, wenn sie geschlechtsreif werden, sich bildet. Und wenn nicht irgendetwas passiert von aussen her, dass das Paar nach Beobachtungen von Tschechien, von England und so weiter offenbar, also mit Ringen, markierte Tiere, um sie können zeigen, monogame Dauer-Ehe bilden, die 20 Jahre oder so kann dauern kann, die werden über 20 Jahre alt. Und das finde ich schon interessant. Und es tut doch den Fokus verlagern. Also zum Beispiel das Thema Jagd ist, oder Bejagung von Sakren, es ist ja nicht mehr geschützt. Jetzt ist vorher in der Schweiz auch geschützt, jetzt ist sie jagdbar. Das ist wahrscheinlich nicht die schlauste Massnahme gewesen, die man getroffen hat. Weil sie jetzt das, wenn sie auf dem Land, kann ja nur auf dem Land bejagt werden, wird sie noch mehr in die Städte hineintrennt, das. Oder flüchtet noch mehr in die Städte. Und das ist eigentlich auch genau das, was wir beobachten. Aber wenn man tut Krähen jagen, heisst das ja nicht, man tut, also mal, man will den Bestand regulieren, aber der Bestand ist eine Masse von 100 Vögeln oder 1000 Vögeln oder so. Und es ist eben nicht ein Bestand letztendlich, es sind Einzeltiere. Also wenn man davon ausgeht, dass die eine monogame Dauer-Ehe führen über 20 Jahre, dann nimmt man dort, schießt man dort einen Ehepartner, schießt man dort weg. Das müsste man sich eigentlich als Jäger oder als einer, der eingreift in die Natur, immer auch bewusst sein, was man da macht. Das sind ganze Clans. Ich meine, das hat Kinder und Töchter und das hat Tanten und Onkel um. Und ich bin 100% überzeugt, die haben den Überblick über das. Die wissen das ganz genau. Und man nutzt sie nicht einmal. Wisst ihr, wenn ich gehe fischen oder so, ich esse den Fisch nicht. Aber eine Krähe wird geschossen, weil man sagt, Bestandsregulierung. Und helfen tut sie ja gar nicht, oder? Weil, wenn wir im Herbst Zehntausende von Vögeln haben, über die Schweiz wegfliegen und sich immer wieder neue hier niederlassen, und wenn sie zurückkommen im Frühling von Südfrankreich oder Spanien her, lassen sich auch wieder neue nieder. Also, es ist für nichts, oder? Es ist wirklich für nichts, solche Sachen. Letztendlich, es ist eben nicht Bestandsregulierung, es ist in Einzelschicksal eingreifen. Von einem Tier, das intelligent ist, das wirklich intelligent ist.
Wieder eine Folge von Natur und Stadt gesehen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Toni Fankhauser recht herzlich für seine Zeit. Und zum Schluss noch das. Ich habe eine neue Webseite mit der englischen URL Nature and the City. Der Vorteil von ihr ist, dass man jetzt alle Episoden direkt auf meiner Webseite starten und hören kann. Alle, die wollen, können aber auch immer meine neueste Folge auf Apple oder Google Podcast oder auf Spotify abonnieren und hören. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen und man kann meine Newsletter abonnieren. All die Informationen dazu sind in meinen Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.